Wir haben uns vorhin ja etwas Schönes gesagt oder etwas Fröhliches.
Und dieser Tag ist tatsächlich ein Tag, ja, der Freude. Wir essen zusammen, das Wetter ist schön, die meisten haben frei. Und wir denken daran, dass Jesus lebt. Alles Dinge, die die Freude erzeugen können. Aber wenn wir mal an diesen Ostersonntag, den ersten Ostersonntag denken, dann war das zunächst mal, da war da gar nicht so viel Freude da. Ich habe hier vorne mal einen Text, den Osterbericht, und den sehen wir uns mal etwas genauer an. Da sind also am Sonntagmorgen, am ersten Tag der neuen Woche, ging Maria aus Magdala noch vor Sonnenaufgang zum Grab. Da sah sie, dass der Stein, mit dem das Grab verschlossen gewesen war, nicht mehr vor dem Eingang lag. Aus den anderen Evangelien wissen wir, dass die Maria nicht alleine war, sondern dass es mehrere Frauen waren. Nur hier im Johannes wird einfach von der Maria berichtet. Vielleicht haben sie die anderen vergessen. Nein, ich weiß nicht. Wir wissen, es ist eine Gruppe von Frauen gewesen. Und wie die da so zu dem Grab hinlaufen, wissen sie genau, da ist in den letzten Tagen was Schlimmes passiert. Sie tragen die Ereignisse der letzten Tage noch mit sich. Und sie wissen genau, ihr Lehrer, ihr Rabbi, der ist nicht mehr da, der ist tot. Und sie wissen auch noch nicht, wie ihre Zukunft jetzt aussehen wird, weil sie sind ihm ja nachgelaufen. Und von daher ist es alles anders als eine fröhliche Atmosphäre. Jetzt kommen sie da zu dem Grab und sehen, da ist der Stein weg. Und völlig entsetzt laufen sie natürlich zurück zu den anderen Jüngern und müssen denen erzählen, was passiert ist. Stein weg, Grab leer. Und die anderen Jünger, von den anderen Jüngern sind es zwei, Petrus und Johannes. Die laufen sofort los, auch zu dem Grab, und wollen sehen, was da los ist. Da beeilte sich Petrus und der andere Jünger, um möglichst schnell zum Grab zu kommen. Gemeinsam liefen sie los, aber der andere war schneller als Petrus und kam zuerst an. Also, der andere, da wissen wir, das ist Johannes gewesen. So, die beiden, die laufen jetzt zu dem Grab und die machen einen Run, also einen Wettlauf. Wer ist schneller beim Grab? Und einer gewinnt, das ist der Johannes. Johannes ist eher da. Können wir uns gut vorstellen, Situation, jetzt kommen die beiden Männer da an, einer ist schneller, da hat Petrus ein bisschen langsamer, der läuft hinterher. Und jetzt wird das Ganze spannend. Und deswegen versuche ich euch ein bisschen damit reinzunehmen in diese Geschichte, weil es gibt da ein paar interessante Dinge zu entdecken. Und die finde ich cool. Und zwar, jetzt stehen die beiden Männer vor dem Grab und ohne hineinzugehen, schaut er, der Johannes, in die Grabkammer und sah die Leinentücher dort liegen. Im Urtext, also auf Griechisch, steht hier für sah ein Wort, das heißt blepo, das heißt sehen. Und zwar sehen mit meinen Augen. Also wenn ich mit blepo sehe, dann sehe ich, dass jetzt hier so ein Rednerpult steht, da sind die Treppen, da vorne sitzt die Meiern, hier ist ein Kreuz, das ist blepo, ich sehe, ich nehme das so wahr. Der Johannes sieht also in das Grab rein von außen und sieht, da liegen Leinentücher, das Grab ist leer, niemand ist mehr dort, der Stein ist weg, das sieht er. Okay. Dann kam auch Simon Petrus. Der ging aber jetzt in das Grab hinein und sah ebenfalls die Leinentücher zusammen mit dem Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte. Es lag nicht zwischen den Leinentüchern, sondern zusammengefaltet an der Seite. Der Petrus, der sieht jetzt also auch in das Grab oder geht sogar rein. Und da steht für sah ein anderes Wort, nämlich Theoreo. Und von diesem Wort ist unser heutiges Wort Theorie abgeleitet. Das ist also nicht ein Sehen mit den physischen Augen, sondern das ist ein Erfassen der Situation, man könnte sagen mit der Logik. Also der Petrus, der denkt sich, also das Grab ist leer, warum? Wieso liegen da noch Leinentücher umher? Wenn Diebe gekommen wären und hätten Jesus da rausgeklaut, dann hätten die garantiert die Leinentücher mitgenommen, weil die sind teuer. Die lässt man nicht einfach liegen als Dieb. Die nimmt man mit. Und überhaupt, wieso liegen eigentlich die Kopftücher zusammengefaltet auf einer Seite? Das ist so, als hätte jemand viel Zeit gehabt, in aller Ruhe das zusammenzulegen. Das ist aber komisch. Da stimmt doch was nicht. Das ist Theoreo. So erfasst der Petrus jetzt die Situation. Und es geht weiter. Jetzt ging auch der andere, also Johannes, der zuerst angekommen war, in die Grabkammer. Er sah sich darin um und nun glaubte er, dass Jesus von den Toten auferstanden war. Und hier steht noch ein drittes Wort für sehen, und zwar Eido. Und Eido kann man nicht ganz so gut erklären. Das Eido heißt so wie sehen mit intuitives Sehen. Sehen mit dem Herzen, könnte man vielleicht sagen. Also irgendwas wahrnehmen, was man eigentlich so sichtbar nicht sieht. Man könnte auch sagen, er sieht durch den Heiligen Geist, der ihm da irgendwie das Herz aufmacht, die Herzensaugen, so vielleicht. Und jetzt haben diese drei Wörter was mit uns zu tun. Und deswegen erzähle ich das. Es kommt nämlich darauf an, wie ich die Osterereignisse sehe. Ich kann sie mit meinen physischen Augen sehen, indem ich vielleicht in der Bibel einen Osterbericht lese. Oder ich kann mir jetzt in der Osterzeit einen Jesusfilm ansehen. Oder ich kann im Gottesdienst sitzen und eine Predigt hören. Dann nehme ich das einfach so wahr als Bericht. Okay. Oder ich kann die Ostergeschichte Theoreo sehen, also mit meiner Logik versuchen zu erfassen und kann mir überlegen, ja Moment, also Jesus damals soll von den Toten auferstanden sein. Also so oft steht nicht jemand von den Toten auf. Ist das überhaupt möglich? Also wissenschaftlich geht das schon mal gar nicht. So könnte ich theoretisch daran gehen oder logisch. Oder? Ich kann es auch anders machen. Ich kann sagen, okay, ich nehme mir mal die Bibel her, lese dann mal im Alten Testament und stelle fest, okay, da sind schon einige Verse, die sagen voraus, dass da ein Messias kommen wird, also einer, der das Volk retten wird. Und jetzt hat Jesus das behauptet, dass er dieser Messias ist, dass er auch noch sterben wird und auferstehen. Hat er was vom Weizenkorn erzählt, dass da stirbt und es muss sterben, damit da was aufblüht. Und wenn ich in der Apostelgeschichte lese, dann haben da viele Leute ihn offensichtlich hinterher auch noch gesehen. Das ist Logik. Dann muss doch da was dran sein. So. Oder ich kann diese Auferstehungsereignisse mit meinem Herzensaugen sehen und kann sagen, also wenn ich die Auferstehung mit meinem Herzen zu erfassen, dann setzt das mal Glaube voraus. Ich kann sagen, okay, ich verstehe das vielleicht jetzt alles nicht so ganz. Ich kann es auch nicht ganz logisch einordnen, aber ich nehme das jetzt mal so hin und ich gehe der Sache nach. Und ich will rausfinden, was das mit mir zu tun hat. Ich fange vielleicht an zu beten und sage, Jesus, also wenn das stimmt, was damals passiert ist, dann lebst du ja jetzt auch noch. Und dann kannst du dich mir auch irgendwie zeigen. Ich will dich erfahren, ich will wissen, dass du da bist. Und ich will wissen, was das alles mit mir zu tun hat. Oder vielleicht kenne ich Jesus auch schon lange, habe ihn schon entdeckt mit meinem Herzen. Und dann kann ich sagen heute Morgen, Jesus, das ist großartig, dass wir wieder Ostern feiern können und dass wir daran denken können und dass ich das wissen darf, du lebst. Das ist nicht eine Geschichte von damals, sondern das ist Realität. Ich erlebe dich heute noch in meinem Alltag. Halleluja. Ich versuche das mal noch an einem Beispiel zu erklären. Ich habe hier mal so ein Osterei vom Tisch genommen. Also ich finde ja super hier. Ich weiß gar nicht, wie man sowas macht, aber fasziniert mich. Ostereier sind schon seit eh und jeher Dekorationsobjekte oder auch Gegenstände zum Verschenken. Ich habe gelesen, früher hat man seinen Gotti und Götti hat man Ostereier verschenkt. Wurden bunt gemalt und so und dann war das irgendwie so eine Gabe, irgendwas Besonderes, was Wertvolles. Oder wenn ein junges Paar verliebt war, da hat jemand seinem Schwarm Eier verschenkt. Kann man ja auch machen, gell? Ich habe das nicht gemacht. Genau, so, ein Osterei. Wenn das hart gekocht ist, ist das ja relativ stabil. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich war vielleicht 3 oder 4 Jahre, also noch nicht so, also irgendwie so in der Größe. Und wir waren bei meinem Götti auf dem Bauernhof. Und ich bin alleine in den Hühnerstall und die Hühner, die hatten gerade Eier gelegt. Und dann wollte ich irgendwas Gutes tun. Und dann habe ich da Eier aus den Kästen geholt. Und dann hatte ich so 3 Eier in der Hand, aber nur 2 Hände. Dann habe ich überlegt, wie kriege ich die denn jetzt ins Haus? Dann habe ich gedacht, ah ja, okay, also mal 1 hier rein und 2 Hände. Und dann bin ich da so über den Hof gelaufen. Und wie ich über den Hof laufe, kommt mein Vater entgegen. Und das habe ich nicht gesehen, aber er hat es gesehen, wie da so langsam da die Soße durch die Hose kam. Sagt er, was machst denn du? Ach du Schreck, komm schnell mit. Dann sind wir in den Garten hinter und dann hat er sein Taschentuch rausgeholt, dann haben wir erstmal die Hose geputzt und so. Ich kann mich deswegen noch gut erinnern an diese Geschichte, weil ich habe damals gedacht, so ein Ei, das sieht so stabil aus, deswegen konnte ich es auch gut in die Hosentasche stecken. Aber in Wirklichkeit war es gar nicht stabil. Und habe gedacht, eigentlich hat so ein Ei was mit Ostern zu tun. Nicht, weil man jetzt Ostereier sucht und so, sondern ich finde es ein gutes Beispiel. Damals haben die Leute Jesus ins Grab gelegt und waren sich sicher, das ist so stabil. Also das ist jetzt nicht so stabil gewesen, dass sie es einen Sturz ausgehalten hätte. Das Grab aber ist so stabil, dieser Jesus kommt da nicht mehr raus, der ist jetzt tot, die ganze Sache ist tot, sicher. Diese ganze Jesus-Bewegung haben wir jetzt beerdigt. Es sah so stabil aus. Und plötzlich geht da dieser Grabdeckel auf und Jesus ist wieder lebendig, weil Gott selber hat diese Schale durchbrochen, gell? Diese Todesschale, und hat Jesus da rausgeholt. Und das hätten die Leute nicht gedacht. Diese Kraft, mit der Gott Jesus da rausholt aus dem Tod, aus dem Grab und wieder zum Leben erweckt, die, ich nenne die mal Auferstehungskraft. Und wenn Gott mit so einer Kraft da jemanden lebendig machen kann, dann kann er das heute auch noch. Nun passiert das nicht jeden Tag. Jedenfalls kriege ich das nicht mit. Aber es passiert nicht oft, dass jemand von den Toten auferweckt wird. Gott kann es aber, weil er die Kraft dazu hat. Aber wenn er so eine Kraft hat, dass er sogar Tote auferstehen lassen kann, dann kann er auch Dinge in unserem Leben durchbrechen und lebendig machen und aufblühen lassen. Und das ist eigentlich auch das Schöne an Ostern, dass auf der einen Seite Jesus auferstanden ist, aber dass diese Kraft und dass Gott heute immer noch der gleiche ist und sich in unserem Leben genauso zeigt. Und das sind vielleicht Dinge, wo ich nicht weiß, wie kann ich die durchbrechen. Aber er kann es machen. Und ich weiß nicht genau, wie können Sachen lebendig werden und aufblühen. Ich wünsche mir das. Und das ist eigentlich so die Botschaft von Ostern. Gott kann das. Und er möchte mein Leben aufblühen lassen. Und er möchte mein Leben lebendig machen und lebendiger. Und dafür ist Jesus ja diesen Weg gegangen. Über das Kreuz, haben wir am Karfreitag dran gedacht, durch das Totenreich, ist wieder auferstanden und ist jetzt zwar im Himmel, aber er ist trotzdem gegenwärtig. Und da, wo ich ihn ernst nehme, wo ich mein Herz öffne und sage, Jesus, du darfst auch heute Morgen wieder da neu rein oder du bist da sowieso, aber du darfst wirken, du darfst deine Kraft entfalten. Ich möchte dich erleben und ich möchte noch viel mehr von dir erleben, von dieser Auferstehungskraft in meinem Leben. Und da bin ich mir sicher, dass da was passiert, dass Gott uns da verändert und dass wir ihn noch besser kennenlernen und Jesus besser kennenlernen und die Dinge vielleicht auch noch mehr verstehen mit unseren physischen Augen, mit unserer Logik, aber vor allem auch mit dem geistlichen Augen, also mit dem Herzensaugen. Jesus, ich danke dir, dass du da nicht im Totenreich geblieben bist und im Grab, sondern dass du lebendig bist. Dass wir nicht über eine Geschichte von damals reden, über einen Bericht, der so nett klingt, sondern dass du Realität bist, auch heute. Und du willst dich zeigen in unserem Leben und wir erfahren dich auch immer wieder. Danke dafür. Danke, dass du ein guter Gott bist und dass du es gut meinst und dass du unser Leben aufblühen lässt und wachsen lässt und uns Freude schenkst im Leben. Ja, ich danke dir, dass wir dich haben. Und ich bitte dich, dass du da in unserem Leben noch immer mehr Bedeutung bekommst. Dass wir deine Auferstehungskraft hier und da spüren dürfen. Dass du auch Sachen durchbrichst und veränderst. Danke dafür. Amen.